온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 503. Am 3. November brachte ETA, ein Wirbelsturm der Kategorie 4, gewaltige Mengen von Regen über Zentralamerika. An der Nordküste von Honduras wurden zahlreiche Ortschaften, inklusive Teile der Großstadt San Pedro Sula, überschwemmt. Nur zwei Wochen später folgte Hurricane Iota auf einem ähnlichen Kurs wie sein Vorgänger. Beide Wirbelstürme zusammen haben das Leben von 4 Millionen HonduranerInnen beeinträchtigt und einen Schaden von fast 2 Milliarden Dollar verursacht. Doch für das Ausmaß der Katastrophe in Honduras machen soziale Basisorganisationen die Regierung verantwortlich. Seit Anfang Dezember veranstaltet Deutschland einen staatlich geförderten Bürgerdialog unter dem Titel »Deutschland spricht über 5G«. Nicht im Fokus der Debatte steht die Frage, ob die 5G-Infrastruktur auch global als inklusive Technologie taugt. Doch abseits staatlicher Digitalisierungspläne zeigen indigene Gemeinden im mexikanischen Oaxaca seit Jahren erfolgreich technologische Alternativen auf. Ihre nicht kommerziellen Mobilfunknetze erhalten dabei auch Unterstützung aus Berlin. Und gerade der aktuelle 5G-Hype hat eine spannende Upcycling-Initiative auf den Weg gebracht. Nachdem wir für unsere Jubiläumssendung Anfang Dezember einige uralte Onda-Beiträge vorgestellt haben, starten wir diesmal eine neue, unregelmäßige Reihe namens Onda History. Aber zuerst beginnen wir wieder mit zwei Nachrichten. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
Mexiko. Mit einem Anfang Januar in Kraft getretenen Dekret hat Präsident López Obrador das schrittweise Aus für Genmais und Glyphosat in die Wege geleitet. Bis Ende Januar 2024 sollen sowohl das Herbizid Glyphosat als auch genmanipulierter Mais von Mexikos Feldern verschwinden. Damit wird Mexiko nicht nur zu einem Vorreiter in Lateinamerika, sondern zieht auch mit Deutschland und der EU gleich, wo ebenfalls ab Januar 2024 Glyphosat verboten sein soll. Mit dem Verbot will Mexiko die Ernährungssicherheit des Landes stärken und die einheimischen Maissorten schützen. Das Land gilt als die Wiege des Mais, der vor allem von indigenen KleinbäuerInnen auch heute noch in seiner ganzen Sortenvielfalt angebaut wird. Umweltorganisationen werten das Präsidialdekret als großen Sieg in ihrem mehr als 20 Jahre andauernden Kampf für eine von Umweltgiften freie Landwirtschaft. Es sei ein wichtiger Schritt in Richtung einer ökologischen Landwirtschaft und zum Erhalt der Vielfalt einheimischer Maissorten, erklärte Greenpeace Mexiko. Das Dekret bezieht sich nicht nur auf den Einsatz von Glyphosat und die Aussaat von Genmais, es umfasst auch ein Importverbot für genetisch veränderten Mais. Genmais wird aus den USA vor allem als Tierfutter importiert, kommt aber auch bei der industriellen Herstellung von Tortillas und anderen Nahrungsmitteln zum Einsatz. Durch seine unkontrollierte Verbreitung kommt es zur Kontaminierung der einheimischen Maissorten. Widerstand gegen das Dekret gab es vor allem von Vertretern der industriellen Landwirtschaft und der agrochemischen Industrie. So hatte Mitte 2020 der deutsche Agrarattaché in Mexiko Kritik an den Plänen des Landes zum schrittweisen Importstopp für Glyphosat geäußert. Das Herbizid wird durch den US-amerikanischen Saatguthersteller Monsanto produziert, welcher 2018 von der deutschen Bayer AG übernommen wurde.
Chile. Am 7. Januar führte die chilenische Polizei eine groß angelegte Razzia in mehreren Gebieten der indigenen Mapuche durch. Dabei wurden 800 Einsatzkräfte, Panzerwagen, Hubschrauber und Drohnen eingesetzt. Unter noch ungeklärten Umständen wurden ein leitender Polizist und ein rechter Unternehmer durch Schüsse getötet. Der Einsatz sollte eigentlich Drogenbanden und der organisierten Kriminalität gelten, richtete sich allerdings vor allem gegen die Mapuche. Die Polizeioperation fand ausgerechnet an dem Tag statt, an dem 7 ehemalige Carabineros und ein Anwalt im Zusammenhang mit dem Mord am Mapuche Camilo Catrillanca vor dem Strafgericht von Angol standen. Der 24-jährige Catrillanca war am 14. November 2018 während einer Operation einer Spezialeinheit der Militärpolizei, dem sogenannten Dschungelkommando, in der südchilenischen Region erschossen worden. Das Kommando hatte eigentlich Autodiebe finden wollen. Katriljanka war hingegen gerade auf einem Traktor unterwegs. Das Gericht sprach den ehemaligen Carabinero Carlos Alarcón nun, über 2 Jahre nach der Tat, des Mordes schuldig. 6 weitere Ex-Carabineros wurden ebenfalls verurteilt, die Auftraggeber für den Einsatz jedoch nicht. Der Anwalt Aucan Wilcaman sieht einen Zusammenhang zwischen dem Gerichtsprozess und dem jüngsten Polizeieinsatz in der Region. Dieser massive Einsatz am gleichen Tag, an dem das Urteil verkündet wurde, sei eine Strategie der Regierung, um ihre politische Verantwortung im Fall Katriljanka zu verschleiern. Bei der Polizeiaktion wurden unter anderem Angehörige Katriljankas verhaftet. Auch dessen 7-jährige Tochter wurde vorübergehend von schwer bewaffneten Polizisten abgeführt. In der südchilenischen Region Araucanía kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen stark bewaffneten Carabineros und den Mapuche.
Bilder von der Nordküste von Honduras zeigten zwischen Mitte und Ende November ein einziges Meer von schlammig-braunem Wasser, aus dem die Hausdächer hervorragten. Nachdem das Wasser endlich abgeflossen war, offenbarte sich eine Welt unter Schlamm. Halb verschüttete Häuser, davor unbrauchbar gewordene Möbel, Matratzen, Elektrogeräte, unpassierbare Straßen. Der Rechtsanwalt Victor Fernandez lebt selbst in San Pedro Sula, der größten Stadt im Norden. Mit der breiten Bewegung für Würde und Gerechtigkeit kämpft er gegen Korruption und Umweltzerstörung. Er beschreibt die Situation so.
Lo que puedes encontrar, si quieres una gráfica acá, son casi todos los bulevares se han convertido.
Wer ein Bild vom Zustand hier haben will, fast alle großen Straßen haben sich in Orte verwandelt, wo nun Menschen wohnen, die ein Haus hatten, wo das Wasser noch nicht wieder zurückgegangen ist und die Häuser noch nicht aufgeräumt werden konnten. Die Menschen leben dort in improvisierten Zelten, wie auf einem dauerhaften Markt inmitten der Straße. Es ist wirklich schrecklich.
Die Schadensbilanz der beiden Tropenstürme ist noch nicht abgeschlossen. Die Katastrophenschutzbehörde COPECO schätzt, dass in Honduras über 3,5 Millionen Menschen durch die Stürme geschädigt wurden. Die Nichtregierungsorganisation FOSDE geht davon aus, dass die Schäden der beiden Stürme 8 Milliarden Euro übersteigen werden. Sie könnten die Entwicklung des Landes um gut 20 Jahre zurückwerfen. Hinzu kommen die Auswirkungen der Covid-Pandemie. Beides zusammen könnte den Verlust von 860.000 Arbeitsplätzen nach sich ziehen. Noch größere Teile der Bevölkerung drohen in die Armut oder gar in die extreme Armut abzurutschen. Die schlimmsten Überflutungen hat es im Sulatal sowie im Aguantal gegeben.
Wir haben praktisch den Albtraum des Hurricane Mitch von vor rund 20 Jahren noch einmal erlebt. 80% der Bevölkerung ist in der ein oder anderen Form betroffen. Die Menschen in den tiefgelegenen Regionen mit einem großen Risiko für Überschwemmungen haben ihre Häuser und all ihren materiellen Besitz verloren. La totalidad de sus bienes
materiales, sus viviendas. Diese Bilanz zieht Juana Esquivel, Direktorin der Stiftung San Alonso Rodriguez. Die im Department Colón tätige Organisation war 1999 während des Wiederaufbaus nach dem Hurricane Mitch gegründet worden. Viele Menschen im Aguantal leben von Subsistenzwirtschaft oder verdingen sich als TagelöhnerInnen oder Saisonkräfte. Mit den Überschwemmungen verlieren viele sowohl ihre Ernten als auch ihre Einkommensquellen, erzählt Juana Esquivel.
Wir haben hier die großen Firmen wie die Standard Fruit Company und die großen Ölpalmenmagnaten. Es kommen auch Personen in unsere Region, die von Arbeitsplätzen reden. Aber das ist keine würdevolle, gerechte oder sichere Arbeit, sondern einfach Saisonarbeit. Und ganz klar, wenn es sich um befristete Arbeit handelt, dann ist das Erste, was sie tun, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, die Zeitarbeitsverträge aufzulösen. Die Menschen werden arbeitslos. Das ist es, was wir hier erleben und was wir anprangern.
Auch im Sulatal, wo die Flüsse Ulua und Chamelecon über die Ufer getreten sind und manche Munizipien wie etwa La Lima fast komplett unter Wasser standen, sind es die ärmsten Teile der Bevölkerung, die am stärksten betroffen sind, wie Victor Fernandez berichtet.
Las inundaciones dejaron peor.
Die Überschwemmungen haben diejenigen am schlimmsten betroffen, denen es schon immer schlecht geht. Die Geografie spielt hier eine große Rolle. Diejenigen, die im höher gelegenen Teil des Sulatals leben, denen ist nichts passiert. Diejenigen, die im unteren Teil des Tals leben, erleben eine Katastrophe, eine schreckliche Situation. Jetzt, eine Woche nach den Überschwemmungen, gibt es Zonen im untersten Teil des Tals, wo sich noch immer keine staatliche Präsenz zeigt. Und selbst in den urbanen Gebieten ist sie sehr gering.
Sowohl Victor Fernandez als auch Juana Esquivel beklagen die Abwesenheit der staatlichen Institutionen im Angesicht der Katastrophe. Doch nicht erst nach den Stürmen, auch davor kann man den Behörden unterlassene Hilfeleistung vorwerfen. Weder warnte die Behörde Copeco die Bevölkerung rechtzeitig vor dem Hurricane Eta, noch brachte sie diese in Sicherheit.
Es gab absolut keine Prävention und eine Reaktion kam erst nach Wochen. Es gibt Zonen, wo nicht einmal schweres Gerät angekommen ist, um den Schutt und die Müllberge zu entfernen.
Unterdessen ist das Vertrauen gering, dass internationale Hilfe, wenn sie durch die Hände der staatlichen Institutionen geht, auch bei der betroffenen Bevölkerung ankommt. Die Korruption ist ein allgegenwärtiges Thema. Juana Esquivel.
Wir fordern von der internationalen Gemeinschaft und den solidarischen Organisationen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, dass sie für Mechanismen garantieren, dass die Hilfen direkt dort ankommen, wo sie gebraucht werden, bei der Bevölkerung.
Mit Eta und Iota trafen erstmals zwei starke Wirbelstürme im November auf Land, wenn die Hurrikansaison sich normalerweise schon dem Ende zuneigt. Das ist ein klarer Effekt der Klimaerwärmung. Dass die Folgen in Honduras derart fatal waren, liegt aber nicht allein an der Klimakrise, sondern auch am Umgang mit Wäldern und Flüssen, wie Miriam Miranda, die Koordinatorin der Garifuna-Organisation Ofrané, in einem auf Facebook veröffentlichten Video kritisiert. Die Garifuna-Gemeinden liegen sämtlich an der Nordküste und standen ebenfalls teilweise unter Wasser. Miriam Miranda.
Es kann nicht sein, dass die wichtigsten Flüsse in Honduras im Sommer trocken fallen und man dort Sand abbaggert. Man nimmt den Flüssen die Schutzzone. Wie können die Flüsse da nicht über die Ufer treten, wenn oben an den Quellen nicht nur Menschen wohnen, sondern es auch Projekte gibt, die die Wälder zerstören? Wir brauchen die Wälder, um das Regenwasser zu speichern, bevor es in die tiefer liegenden Zonen vordringt, wo die Menschen leben. Es muss Bäume geben, die all das Wasser aufnehmen, was vom Himmel fällt. Um das zu wissen, braucht man keine wissenschaftliche Untersuchung. Das ist die Realität.
Honduras steht theoretisch vor großen Aufgaben. Der Wiederaufbau von Wohnhäusern und Infrastruktur muss organisiert werden. Zudem muss eine rasche Anpassung an den Klimawandel erfolgen, denn Wirbelstürme werden mit steigenden Meerestemperaturen stärker und häufiger. Außerdem leidet das Land im Sommer an Trockenheit. Wiederaufforstung anstelle von Abholzung, vor allem in den Bergregionen, ist gefragt.
Das wird sich nicht von heute auf morgen lösen lassen. Die Regeneration wird Jahrzehnte dauern. Es muss auch dafür gekämpft werden, dass unsere Häuser in sicheren Zonen gebaut werden. In den Zonen, die sich die Reichen in diesem Land angeeignet haben.
Weil ihnen kein anderer Platz zum Leben bleibt, sind die Ärmsten dazu gezwungen, in den Zonen mit dem größten Risiko zu wohnen, im Tiefland an den Ufern der großen Flüsse. Wenn es nicht zu einer Umverteilung von Land kommt und die Natur nicht besser geschützt wird, dann werden sich Katastrophen wie diese wiederholen. Und es werden immer die Ärmsten sein, die am meisten dabei verlieren.
Onda History.
Die Türe ist offen.
Nicaragua 2001.
Die Hymne der FSLN, dem Frente Sandinista por la Liberación Nacional, der aus einer Revolutionsbewegung hervorgegangenen Partei, die 1979 den Diktator Somoza aus Nicaragua verjagte. Die FSLN tritt mit ihrem ewigen Spitzenkandidaten Daniel Ortega am 4. November zum dritten Mal nach 1990 zu Präsidentschaftswahlen an. Der Kandidat ist zwar immer noch derselbe, aber die musikalische Untermalung hat sich geändert. In einem Land, in dem man in jedem Bus aus krächzenden Lautsprechern permanent mit Musik beschallt wird, sind Wahlkampfsongs ein wichtiger Mobilisierungsfaktor. Die neue Wahlhymne der FSLN ist eine flotte Cumbia. Es macht Spaß, mit Daniel für ein neues Leben zu kämpfen. Die weit abgeschlagene PC, das C steht hier für konservativ, nicht etwa für kommunistisch, tritt mit einem auch eher konservativen Viehzüchter-Valienato an.
Que viva el Dr. Saborío!
Que viva!
Y que viva Nicaragua!
Der unbekannte und unpopuläre Saborio ist im Wesentlichen auf Druck der USA und der Konrad-Adenauer-Stiftung für den aussichtsreicheren Kandidaten Noel Vidaure eingesetzt worden, um der liberalen PLC, das C steht hier für konstitutionell, keine Stimmen wegzunehmen. Die regierende PLC preist ihren Kandidaten Bolaños mit dem Song Que si se puede, wir werden es schon schaffen, an. Es bleibt zu hoffen, dass hier der Wunsch der Vater des Gedanken bleibt. Inwieweit die FSLN nach einem voraussichtlichen Wahlsieg ein sozialistisches Programm durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. In ihrem Wahlprogramm haben sie schon angekündigt, dass sie das Privateigentum uneingeschränkt respektieren werden.
Heute ist Daniel Ortega seit 13 Jahren Präsident Nicaraguas. Vom Sozialismus hat er sich mittlerweile verabschiedet. Stattdessen hat er mit der Kirche und der wirtschaftlichen Elite paktiert und lässt einen allgemeinen Aufstand seit 2018 brutal unterdrücken. Inzwischen gleicht die Regierung von Daniel Ortega der Diktatur, die er einst bekämpft hatte.
Deutschland spricht über 5G.
Das ist der Name eines Bürgerdialogs, bei dem die Bundesregierung über Bedenken und Vorteile des neuen Mobilfunkstandards 5G ins Gespräch kommen will. Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, ließ beim Online-Auftakt der Initiative im Dezember 2020 keinen Zweifel daran, was er von der kommenden Mobilfunkgeneration hält.
Die Anwendungen sind einfach so unbestritten gut, dass man jetzt diese neue Generation forciert. Ich habe unlängst ein Video gesehen von einem Wissenschaftler, der macht mit der Schwarmintelligenz von mehreren Drohnen eine Hochzeitstorte. Und das wird uns auch die Möglichkeiten schaffen, neue Dinge zu machen mit maschineller Unterstützung.
Drohnen, die Torten backen oder Pakete zustellen, Roboter in der Altenpflege. Die Message ist klar. Nicht nur Wirtschaft und Wissenschaft profitieren vom neuen 5G-Standard, sondern wir alle. Digitale Innovationen, weniger Funklöcher und ein schnelleres, mobiles Internet in Stadt und Land.
Das Ziel dieser Koalition, dieser Bundesregierung ist Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Und die Corona-Pandemie, wenn sie ein Positives hervorbringt, bringt einen Digitalisierungsschub und ich hoffe mir auch eine schnellere Umsetzung in der Fläche.
Doch ist die schöne, schnelle 5G-Welt auch eine nachhaltige, globale Perspektive? Eher nicht. Statt Leave No One Behind herrscht international Konkurrenzdruck. Staaten wetteifern darum, Zukunftsstandorte der Industrie 4.0 zu sein und Städte überbieten sich darin, wie smart sie angeblich sind. Von 5G für alle ist dabei selten die Rede und das hat gute Gründe, erklärt Peter Blum von der im globalen Süden tätigen NGO Rizomatica.
You need to have very good sources of power, very good backhauls, very quick access to data transfer, usually fiber optics.
Man braucht eine gute Energiezufuhr, schnellen Zugang zu Datentransfers, vor allem Glasfasertechnologie. 5G wird nicht wirklich etwas sein, wovon Menschen im globalen Süden in der nächsten Zeit profitieren können. GSMA, der Lobbyverband der Telekommunikationsunternehmen für 5G und alle anderen Mobilfunktechnologien, schätzt zum Beispiel, dass bis 2025 gerade mal 3% aller Mobilfunknetze in Afrika auf dem 5G-Standard basieren werden.
Will be 5G connections by 2025.
Auch in Lateinamerika wird 5G nur langsam Fahrt aufnehmen und ländliche Gegenden drohen bei der Digitalisierung wichtiger Lebensbereiche erneut Zuschauerinnen zu bleiben, vermutet Netzexperte Blum. Seine These: Die Mobilfunkanbieter werden den teuren Aufbau des 5G-Netzwerks zunächst auf die Städte konzentrieren, wo sie hoffen, die enormen Kosten des weltweiten Netzausbaus decken zu können. 1 Billion Euro in den kommenden 7 Jahren.
The rush to push out 5G is really due to a kind of an arbitrary 10-year development cycle that.
Die Eile beim Aufbau von 5G-Netzen hat etwas mit einem ziemlich willkürlichen 10-jährigen Entwicklungszyklus zu tun, dem die Mobilfunkindustrie folgt. Alle 10 Jahre wird eine neue Generation auf den Weg gebracht: 2G, 3G, 4G und jetzt 5G. Ich glaube, wir brauchen 5G nicht unbedingt. Man könnte es auch so sehen. Innerhalb der Mobilfunkindustrie gibt es bestimmte Akteure, vor allem die Chiphersteller Qualcomm und Intel oder Hersteller von Mobilfunktechnik wie Huawei, Ericsson und Nokia, die mit jeder neuen Generation einen Haufen Geld machen. Die Mobilfunkanbieter müssen dann jedes Mal gemeinsam mit ihren Kunden diese Upgrades bezahlen. So sind selbst die Mobilfunkanbieter skeptisch, ob sie in der Lage sein werden, alles umzusetzen.
So the mobile operators themselves, who have to actually put up these networks and operate them and make money off of them, are not even sure if they'll be able to do that.
Unter den Skeptikern sind auch Verbände von Mobilfunkanbietern aus Indien und Brasilien. Zweifel über einen schnellen globalen Rollout sind also berechtigt. Bis heute gibt es auch in den 4G-Netzen viele weiße Flecken, von MacPom bis Mexiko. Im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca haben einige indigene Gemeinden deshalb bereits vor 7 Jahren begonnen, ihre eigenen Mobilfunknetze aufzubauen. Die Geschichte sorgte weltweit für Aufsehen. Anfangs gab es Unterstützung von Rizomatica, heute ist Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, kurz TIC, ein eigenständiger, nicht kommerzieller Anbieter, getragen von 19 Gemeinden. Wir wollen wissen, was die Ankündigung von 5G für diese Kommunikationsinitiative bedeutet und rufen im Büro von TIC in Oaxaca Stadt an.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Penelope Partida.
Hallo, wie geht's? Mein Name ist Penelope Partida. Ich bin Elektroingenieurin und koordiniere den operativen Betrieb von TIC. Heute kommunizieren unsere Mitgliedsgemeinden noch mit der 2.5G-Technologie auf dem 850 MHz-Band. Vor kurzem hat die mexikanische Regulierungsbehörde IFETEL aber unseren Antrag bestätigt, künftig auch auf 10 GHz zu operieren. Damit können wir ab sofort bessere Verbindungen zwischen den Gemeinden aufbauen und den Aufbau von 4G-Netzen vorbereiten. In der Praxis heißt das, bald auch über mobile Endgeräte im Internet surfen zu können.
In términos prácticos significa tener Internet en los dispositivos móviles.
Statt 5G-Hype herrscht in Oaxaca also eher Aufbruchstimmung beim Aufbau von 4G-Netzen. Das Problem? Neues Equipment für diese Technologie war bisher sehr teuer. Deshalb bastelt TIC gemeinsam mit Rizomatica seit Monaten an einer Allianz für ein innovatives Upcycling.
Die meisten Netzwerke der entwickelten Welt, wie Deutschland oder die USA, rüsten gerade ihre 4G-Netzwerkzellen mit hybriden Geräten aus, die 4G- und 5G-Standards unterstützen. 4G wird nicht so schnell verschwinden. Es wird viel gebraucht und ist äußerst nützlich.
Die Einführung der hybriden Sendetechnik sorgt jedoch dafür, dass ausgediente, aber voll funktionsfähige 4G-Netzwerkbauteile inzwischen für wenig Geld zu haben sind, sogar bei eBay. Doch diese Geräte funktionieren von Haus aus nur mit teurer Lizenzsoftware. Deshalb setzt TIC, wie schon bei früheren Mobilfunkgenerationen, auch diesmal auf die Kooperation mit dem Berliner Osmocom-Projekt.
Das ist ein freies Projekt, also es ist freie Software, das heißt, jeder kann das frei und kostenlos benutzen und hat auch viele Rechte dran. Und Osmocom ist quasi Mobilfunk in Open Source. Und ja, das basiert eben darauf, möglichst frei und offene, mit freier und offener Software und auch offener Hardware Mobilfunknetze zu bauen.
Sagt der Mobilfunkentwickler Alexander Coussens. Um eine Reihe gebrauchter 4G-Stationen für den Testbetrieb in Mexiko nutzbar zu machen, war Coussens diesmal nicht als Programmierer gefragt, sondern eher als Übersetzer.
Also ich habe eher so ein Handbuch geschrieben, wie man alte Hardware weiterverwenden kann mit Open Source. Also ich glaube, fast nur für Community-Netze wird das interessant werden. Für die reicht es, dass es jetzt eine Zelle gibt, dass man die Menschen versorgen kann.
Bereits im letzten Jahr hat TIC in der Gemeinde Santa Inés de Zaragoza eine 4G-Mobilfunkzelle getestet. Mit Hilfe des neuen Handbuchs sollen bald schon weitere Geräte dazukommen, betrieben mit Solarenergie, einem weiteren Baustein für umweltbewusste Technologien. Das indigene Mobilfunknetzwerk verfolge seinen eigenen Weg hin zu einer nachhaltigen Kommunikation, sagt Penelope Partida stolz.
La fiebre del 5G es sinceramente lejana para su entorno.
Das 5G-Fieber ist wirklich etwas, das weit weg von uns geschieht. Und selbst bei der Einführung von 4G-Netzen halten wir es für ratsam, dass jede Community sich Zeit nimmt, die Vorzüge und möglichen Nachteile dieser Technologie für das Leben in den Gemeinden abzuwägen. In jedem Fall bietet 4G die Möglichkeit, lokale Infranetze aufzubauen, in denen Menschen dann Inhalte austauschen können, die von ihnen für die Community produziert werden. Klar, das bedeutet nochmal eine extra Anstrengung, aber auch einen weiteren Schritt dahin, digitale Netze in autonomen Gemeinden aufzubauen.
Sin embargo, y esto es algo por lo que TIC aboga siempre, será su red y será un paso más hacia la autonomía de las comunidades.
In dieser Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de.